Warum bin ich hier vorne allein gelassen? Ihr habt es viel besser. Ihr habt schon immer jemanden neben euch, hinter euch, vor euch, fühlt euch geborgen und ich stehe hier allein. Mein Name wurde schon genannt, Dragutin Lipoha. Ursprünglich komme ich aus Kroatien. Bin aber die längste Zeit meines Lebens in Deutschland. Bin zurzeit Abteilungsleiter für Gemeindeaufbau in der Niedersachsenvereinigung, unserer Freikirche. Und neulich habe ich ein bisschen gerechnet, das war keine komplizierte Rechnung, das kann ich auch nicht, aber so ganz einfache Rechnungen, habe die Jahre gezählt, die ich jetzt an einem Ort wohne mit meiner Familie. Und das ist in Gerden, das ist südwestlich von Hannover, so eine kleine Schlafstadt von Hannover. Das ist jetzt meine Heimat. Denn dort habe ich am längsten an einem Ort gelebt. War für mich eine ganz neue Entdeckung. Jetzt sehe ich die Stadt Gerden mit ganz anderen Augen, weil ich dann immer denke, ja, hier bist du jetzt so quasi zu Hause. Ich freue mich aber heute einen Besuch in Stuttgart zu machen, hier mit euch zu sein und mit euch gemeinsam den Gottesdienst zu feiern. Ich bin auch heute Nachmittag hier und ich freue mich, dass wir die Möglichkeit haben, miteinander über ein Thema nachzudenken, das vielleicht gar nicht so alltäglich ist, obwohl es uns täglich betrifft. Geistliches Wachstum und emotionale Reife. Ich bin also nicht hierher gekommen als ein Fachmann, der was dazu zu sagen hat, sondern ich bin gekommen als einer, der sich selbst zu diesem Thema versucht zu orientieren. Und ich habe entdeckt, wie sehr auch ich Defizite habe, gerade in dem Bereich der emotionalen Reife. Ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, aber manchmal ist es so, dann kommt irgendjemand in den Raum und man möchte rausgehen. Das hat nichts damit zu tun, dass dieser Mensch, den man vielleicht zum allerersten Mal im Leben sieht, irgendwas falsch gemacht hat, sondern plötzlich sind da Gefühle da, mit denen man gar nicht mehr umgehen kann. Und dann, das ist irgendwie fast wie angeboren, geht man über zur Flucht. Oh, wenn der hier, dann gehe ich raus. Ich habe das also bei mir entdeckt und das ist der Grund, warum ich mich mit diesem Thema beschäftige. Und das ist auch der Grund, warum ich gerne zugesagt habe, dass ich eingeladen wurde, hier mit euch diesen Tag zu verbringen. Es wird folgende Anekdote erzählt. Zwei buddhistische Mönche überqueren einen Fluss. Sie trafen eine sehr junge und hübsche Frau, die ebenfalls den Fluss überqueren wollte, sich jedoch fürchtete. So hob der eine Mönch sie auf seine Schulter und trug sie zum anderen Ufer. Da packte den anderen Mönch die Wut, aber er sagte kein Wort. Doch innerlich kochte er. Denn das war verboten. Ein buddhistischer Mönch durfte doch keine Frau berühren. Und sein Gefährte hatte diese Frau ja nicht nur berührt, sondern er hatte sie sogar auf seinen Schultern getragen. Die Zeit verstrich. Der Weg zum Kloster war recht lang. Am Abend erreichten sie das Kloster und als sie durch das Tor des Klosters schritten, wandte sich der erboste Mönch dem ersten Mönch zu und sprach: Hör zu, ich werde mit unserem Meister darüber reden müssen. Ich werde ihm es melden müssen. Das ist verboten und das weißt du. Der erste Mönch entgegnete: Worüber redest du? Was ist verboten? Hast du es etwa vergessen? Fragte der andere. Du hast diese junge, hübsche Frau auf deinen Schultern getragen. Und der erste Mönch, der lachte und sagte: Ja, das habe ich. Aber ich habe sie am Fluss abgesetzt, viele Meilen weg zurück. Trägst du sie etwa immer noch mit dir? Welche emotionalen Lasten schleppst du mit dir rum? Was bedrückt dich? Was hindert dich daran, in einem umfassenden Sinne zu wachsen und zu reifen? Wenn man den christlichen Glauben in einem Begriff zusammenfassen müsste, würden wir entdecken, dass es um das Wachsen geht. Ein Christ ist wie eine Pflanze, die wächst. Die Frage ist, wo stehe ich in diesem Wachstumsprozess? Wie weit bin ich, wie weit bist du gekommen? Ich lade euch ein, wer möchte, seine Bibel dabei hat, Brief des Apostel Paulus an die Christen in Ephesus aufzuschlagen. Epheserbrief, Kapitel 4. Epheserbrief, Kapitel 4. Ich lese die Verse 1 bis 16. Es ist ein etwas längerer Abschnitt. Aber lasst uns ruhig die Zeit, die wir hier miteinander haben, nutzen und aus dem Wort des Herrn lesen. So ermahne ich euch nun, ich der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einheit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Darum heißt es, ein Zitat aus Psalm 68, er ist aufgefahren zur Höhe und hat Gefangene mit sich geführt und hat den Menschen Gaben gegeben. Dass er aber aufgefahren ist, was heißt das anderes, als dass er auch hinabgefahren ist in die Tiefe der Erde? Der hinabgefahren ist, das ist derselbe, der aufgefahren ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hineingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr Unmündige sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt. Durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt, nach dem Maß seiner Kraft und Macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Im Grunde hier ein Amen. Und wenn ihr mir versprechen könntet, heute den ganzen Tag über diesen Text nachzudenken, dann wäre das ein wunderbarer Sabbat. Habt ihr so diesen Text? Klingt er nach? Ihr habt ihn sicherlich schon öfter gelesen. Hier ist es eine geballte Ladung. Hier wird uns gesagt, was lebendiger Glaube ist. Es wird uns gesagt, was es bedeutet, Nachfolger, Jünger Jesu zu sein und seine Gemeinde zu sein. Die Gemeinde zu sein, dessen Haupt er, Jesus, ist. Aber hier ist auch beschrieben, worauf es ankommt. Es wird erzählt, dass eine Touristengruppe, ich meine irgendwo in einem italienischen Bergdorf, malerischen, schönen italienischen Bergdorf unterwegs war. Und da fragte einer aus dieser Gruppe einen älteren der Dorfbewohner, sagen Sie doch mal, Wurde in diesem Dorf jemand Berühmtes geboren? Der ältere Herr antwortete, nein. Hier werden nur Babys geboren. Was später aus diesen Babys wird, das ist die andere Geschichte. Denn es kommt darauf an, dass dieses Baby wächst und reift. Und da ist alles offen. Ist wirklich alles offen. Wenn wir heute Kinder bei uns haben, dann haben wir immer vor Augen, das sind Kinder. Und wenn sie irgendwas machen, was sich nicht gehört, dann, oh, diese Kinder sind zu laut und alles Mögliche. Aber habt ihr auch den Blick entdeckt bei euch, den Blick dafür, wer diese Kinder in Zukunft sein werden? Ich weiß nicht, vielleicht sitzt hier ein zukünftiger Bundespräsident. Ja, wir lächeln und doch kann es so sein, oder? Oder vielleicht ein angesehener Wissenschaftler? Das würde uns beeindrucken. Aber vielmehr sollte uns beeindrucken, wenn wir in den Kindern sehen, Menschen, die charakterlich reifen werden, Menschen sein werden, auf die man sich verlassen kann. Und deswegen brauchen wir in der Gemeinde, in der Familie, in unserem Umfeld eine Atmosphäre, einen Raum dafür, dass wir miteinander wachsen und reifen können. Und nicht, dass wir unsere Gefühle, sie sind Teil unserer Emotionen, einfach so, wie soll ich sagen, auf uns einwirken lassen, so unbeholfen mit ihnen umgehen, dass wir einander im besten Fall aus dem Weg gehen. Im schlimmsten Fall gibt es Streitereien, Spaltungen und ihr kennt das. Aber was ich hier gelesen habe, diese Vision, das ist ja geradezu eine Vision des Apostel Paulus für die Gemeinde Jesu. So, sagt er, ist Gemeinde Jesu. Das ist der Ort, an dem Menschen wachsen und reifen und lernen, richtig zu lieben. Von Liebe wird viel gesprochen, viel geschrieben. Es gibt wunderschöne Liebesfilme. Und überall hört man das Wort Liebe, auch bei uns, in unseren Gemeinden. Aber wie erlebt ihr das, was wir Liebe nennen? Ganz praktisch, ganz konkret, hier in der Gemeinde, in eurem unmittelbaren Umfeld. Wie ist es zu Hause? Der Apostel Paulus sagt, lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Und wofür Christus in erster Linie bekannt ist, wenn man sich die Heilige Schrift wirklich mal sehr, sehr genau und sehr intensiv anschaut, wofür Christus wirklich bekannt ist, ist seine Liebe. Deswegen konnte natürlich auch der Apostel Johannes in seinem ersten Brief schreiben, Gott ist die Liebe. Also da ist keine Rede von dem lieben Herrgott, von einem Gott, der auch lieb sein kann, sondern es geht um den Gott, der nicht Liebe hat, sondern Liebe ist. Und das ist das Maß aller Dinge. Das ist die Zielrichtung des Wachsens und des Reifens derer, die zu Jesus gehören. Und das ist die wirkliche Herausforderung unseres Lebens. Manchmal denken wir, dass die Herausforderung unseres Lebens quasi die Schule ist. Ist ja auch. Wer in der Schule steckt, weiß, oh Mann, wenn ich da mal endlich raus bin, dann habe ich es geschafft. Aber Pustekuchen. Das ist nicht so. Man denkt, ja, wenn ich das und das und aber irgendwann kommt Und dann sind es wieder die neuen Herausforderungen, dein Studium und die Arbeit und was auch immer. Aber die wirkliche Herausforderung ist es, zu verstehen, zu lernen, was es bedeutet, wirklich und richtig zu lieben. Für Jesus hat es bedeutet, dass er liebt und Liebe ist, dass er den Weg ganz bis zum Ende ans Kreuz gegangen ist. Ich habe neulich mich mit jemandem unterhalten und da haben wir versucht, uns das ein bisschen greifbarer zu erklären mit so einem Bild. Und er sagte, wenn ich jetzt überlege, was Jesus für mich getan hat, dann kommt mir so ein Bild in den Sinn. Also ich gehe raus in die Stadt und da ist dann jemand, der braucht nicht einfach meine Hilfe, sondern ist in einer solchen Gefahr, dass ich ihn dann nur dadurch rausholen kann, dadurch retten kann, dass ich mein Leben riskiere. Das ist eine edle Tat. Die Nachrichten würden darüber wahrscheinlich berichten, keine Ahnung, vielleicht auch nicht. Aber irgendwo in einer Regionalzeitung würde es dann stehen. Aber wenn dieser Mensch, dem ich mit Einsatz meines Lebens, vielleicht als Feuerwehrmann, vielleicht als Polizist, vielleicht als Rettungssanitäter, mein Leben habe ich für ihn riskiert. So ist er am Leben geblieben. Und er kommt zu mir und spuckt mir ins Gesicht. Und sagt dann, wieso? Das habe ich gar nicht von dir verlangt. Was willst du denn eigentlich? Für mich bist du kein Held. Habt ihr so versucht, nochmal so zu überlegen, was das ist, was Jesus für uns getan hat? Der hat nicht gefragt, haben die es verdient? Wir kennen ja diesen Spruch, der hat es ja gar nicht verdient. Oder sie hat das ja gar nicht verdient. Und wir überlegen so, in unserem Leistungsdenken muss sich jemand etwas verdienen. Und zu Hause ist ja manchmal auch so, ne, dass meine Frau sich verdienen muss, dass ich ihr einen Blumenstrauß bringe. Wie peinlich. Aber das ist so unser Denken, unser Leistungsdenken treibt uns dazu, dass wir in diesen Kategorien denken. Hat er es denn verdient? Jesus denkt nicht mal eine Minute drüber nach. Sondern der Paulus beschreibt das ja dann so treffend, indem er sagt, als wir noch Sünder waren, also getrennt waren von Gott, Gott uns vollkommen egal ist, da hat der Vater den Sohn gesandt, damit er sein Leben für uns gibt. Um diese Liebe geht es und es geht darum zu lernen, darin zu wachsen und zu reifen. Wie Jesus selbst. Im Lukas-Evangelium in Kapitel 2 wird uns das beschrieben. Wenn ich jetzt noch mal kurz nur eben den Vers 15 im Epheser 4 noch mal zitiere, lass uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist. Christus ist unser Herr. Auf ihn schauen wir. Er ist das Zentrum unseres Glaubens und unseres Lebens. Und jetzt lesen wir hier in Lukas 2, Verse 41 bis 52. Als Jesus, als Zwölfjähriger, als Teenager, muss man ja auch, dieses Bild ist wichtig. Jesus war auch ein Teenager. Der ist nicht gleich so erwachsen, so furchtbar ernst gewesen. Ah, hier ist er Teenager. Und seine Eltern machen ihm Vorwürfe, ne? In Jerusalem. Pass mal auf, was hast du denn gemacht? Was fällt dir ein? Wir haben dich überall gesucht. So war Jesus. Der hat auch seinen Eltern Schwierigkeiten bereitet, oder? So wie Teenager das üblicherweise machen. Heute kann ich mitreden, mein Sohn ist in diesem Alter. Ja, das ist so das schwierige Alter. Kinder, in dem im Teenageralter hat, weiß, das ist die schwierigste Zeit. Teenager sagen über ihre Eltern, boah, der Alte. Also wirklich, der ist ja von vorgestern. Und ich als Vater sage, oh Mann, wie kann man nur? Es ist eine ganz schwierige Zeit, miteinander klarzukommen. Und diese Zeit macht auch Jesus durch. Aber wie macht er sie durch? Das ist das Entscheidende. Seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest. Lukas 2, Vers 41. Und als er 12 Jahre alt war, gingen sie hinauf nach dem Brauch des Festes. Und als die Tage vorüber waren und sie wieder nach Hause gingen, blieben der Knabe Jesus in Jerusalem und seine Eltern wussten es nicht. Sie meinten aber, er wäre unter den Gefährten und kamen eine Tagesreise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Und da sie ihn nicht fanden, gingen sie wieder nach Jerusalem und suchten ihn. Und es begab sich, nach 3 Tagen, da fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte, und sie fragte. Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, entsetzten sie sich, also die Eltern, ne? Und seine Mutter sprach zu ihm, mein Sohn, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen, warum habt ihr mich gesucht? Ich meine, habt ihr das mal so euch bildlich vorgestellt? Eine Tagesreise waren sie außerhalb von Jerusalem und nochmal eine Tagesreise zurück und sagen, oh, wir haben uns so Sorgen gemacht um dich. Warum habt ihr mich gesucht? Das ist eine typisch Teenager-Antwort. Ja? Wo ist das Problem? Wenn mein Sohn zu mir sagt, Papa, wo ist das Problem? Das ist genau diese Reaktion. Und ich kann nachvollziehen, dass die Eltern von Jesus hier einfach so Schwierigkeiten haben mit ihm. Aber jetzt wird's spannend. Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen untertan. Und seine Mutter behielt all diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit, an Alter und Gnade bei Gott und bei den Menschen. Das ist ein Vorbild in diesem Anliegen, worum es ja auch hier Paulus geht. Wachsen und reifen. Jesus ist ein typischer Teenager, aber er ist einer, der wächst und reift. Der eine Herausforderung ist für seine Eltern, aber der sich nicht überwirft mit seinen Eltern. Der dann auch ihnen folgt nach Nazareth. Er macht sie auf etwas aufmerksam, die Eltern verstehen das noch nicht. Möglicherweise sind auch unsere Kinder uns in diesem Prozess des Wachsens und Reifens an mancher Stelle voraus. Das war Jesus hier. Er war seinen Eltern, sie haben ihn nicht verstanden. Aber es kommt nicht zu diesem Konflikt, den man erwarten hätte können, sondern jetzt sind sie wieder zusammengekommen und er folgt. Und er kommt nach Nazareth. Und dort ist auch der Ort, an dem er wächst und reift. Im Alter, das ist die körperliche Reife, das Wachsen und Reifen, Weisheit, das ist das Intellektuelle, und Gunst bei Gott und bei den Menschen, das ist dieses geistliche und emotionale Reifen. Und das macht dann Jesus aus. Er ist gewachsen und er war reif. Das ist vielleicht etwas, was wir vielleicht mit Jesus nicht so direkt verbinden können, sofort, weil wir sagen, er ist doch Gott. Bei ihm muss doch schon alles vorhanden sein. Aber wenn ich Matthäus hier richtig verstehe, dann ist Jesus gewachsen und ist gereift. Und das befähigte ihn, den Auftrag zu erfüllen, für den er in diese Welt gesandt wurde. Also zeigt uns Jesus mit seinem Leben den Weg. Das ist unser Weg. Wer Jesus folgt, das ist sein Weg. Zu wachsen und zu reifen in allem. Seit einiger Zeit feiern wir in unseren Gemeinden Jubiläen. Da gibt es also Gemeindeglieder in Hannover Süd, das ist meine Heimatgemeinde in Hannover, die sind schon 75 Jahre in der Adventgemeinde. Da gibt es einen riesen Blumenstrauß, Segens- und Glückwünsche. Das sind so Anlässe, die sind wichtig. Da ist jemand, der hat 75 Jahre lang seine geistliche Heimat in der Adventgemeinde. Nur eine Frage stellt sich mir jetzt für mich. Ich bin ja jetzt schon auch irgendwie, keine Ahnung, 30, 35 Jahre in der Adventgemeinde. Vielleicht ein bisschen länger. Aber bin ich ein 35-jähriger Christ oder 35 Jahre lang einjähriger Christ? Bin ich gewachsen und gereift oder sind die Jahre einfach vergangen? Schaue ich auf die Jahreszahl und sage, wow, das ist doch was. 30 Jahre, 40 Jahre, 50 Jahre, so wie Firmenjubiläum. Ich habe vor ein paar Tagen eine Urkunde bekommen von unserer Freikirche für 25 Jahre Dienst als Pastor. Aber habe ich diese 25 Jahre als Pastor gedient oder sind einfach 25 Jahre vergangen und ich kriege dann eine Urkunde? Was kann ich mit dieser Urkunde anfangen? Wenn ich dann, ich sage das mal jetzt so ein bisschen anekdotisch, wenn ich dann vor der Himmelstür stehe und Petrus die Tür aufmacht und ich ihm dann die Urkunde vorzeige, dann sagt Petrus, ist ja nett, aber es gibt andere, die haben noch länger als Pastoren gedient, nur damit kann ich nichts anfangen. Bist du gereift und gewachsen, geistlich und emotional. Du bist ein reifer Mensch geworden, ein reifer Nachfolger Christi und bist du jemand, der in deiner Gemeinde anderen Gliedern dieser Gemeinde dazu verhilft, seine Gaben zu entdecken, seine Gaben einzusetzen, damit das Reich Gottes gebaut wird. Damit Menschen hier einen Raum finden, wo sie das Evangelium erleben können, wo sie einen geschützten Raum haben, Dinge auszuprobieren, Dinge zu wagen, die wir im Evangelium lesen. Darauf kommt es an. Nicht darauf an, dass ich irgendwie jetzt mit den Jahren, auf die ich zurückschauen kann, prahlen könnte. Und wenn ich an meinen Dienst als Pastor in der Adventgemeinde denke und mir so manche Predigten wieder in den Sinn kommen, dann schäme ich mich dafür. Weil ich Menschen nicht dazu geholfen habe, dass sie ihre Gaben entdecken, dass sie Vertrauen fassen in das Wort Gottes, sondern ich habe ihnen Angst gemacht. Ich habe sie enttäuscht. Ich habe ihnen etwas erzählt, was nicht dem Evangelium entspricht, sondern meiner Überzeugung. Aber weder ich noch jeder von uns sind gerufen, unsere Überzeugungen, wie fest sie auch sind, anderen weiterzuerzählen, sondern das Evangelium weiterzugeben. Die gute Nachricht, so wie sie in der Heiligen Schrift für uns festgehalten ist. In Matthäus 22, Parallelstellen gibt es im Lukas-Evangelium und im Markus-Evangelium. Matthäus 22 lese ich noch die Verse 34 bis 40. Matthäus 22, ab Vers 34. Als aber die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern das Maul gestopft hatte, versammelten sie sich. Und einer von ihnen, ein Schriftgelehrter, versuchte ihn, Jesus, und fragte, Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Kommt also ein Theologe zu Jesus. Man muss einfach auch so die Geschichte in ihrem damaligen Umfeld verstehen. Für die Juden war es schon eine ganz, ganz wesentliche Frage, die Frage nach den Geboten, denn das war ein zentraler Bestandteil ihres Glaubens. Und wenn dieser Mensch hier die Frage stellt, welches ist das höchste Gebot, dann fragt er nichts anderes als das, was wir heute vielleicht fragen würden. Jesus, sagt mir doch mal bitte, worauf kommt es eigentlich an im Leben? Worauf kommt es im Leben an? So dass ich auch am Ende meines Lebens zurückschauen kann und sagen kann, ich habe verstanden, worauf es im Leben wirklich ankommt. Und Jesus antwortet. Und er sagt, es kommt darauf an, dass du verstehst, was es bedeutet, Gott richtig zu lieben, den anderen richtig zu lieben und dich selbst richtig zu lieben. Und das hat etwas mit dem geistlichen Leben zu tun und das hat viel mit meinen Emotionen zu tun. Dass ich das erkenne und verstehe, was es bedeutet, wirklich zu lieben. Das wird auch das Thema heute Nachmittag sein. Jesus setzt nochmal, und das ist im Matthäus-Evangelium von weg, in Matthäus 5, setzt noch ein drauf und sagt Folgendes. In Kapitel 5, im Matthäus-Evangelium, Vers 48. Jesus sagt, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wenn wir das nicht verstehen, was es bedeutet und das nicht richtig erklären können für uns selbst und für andere, dann wird uns hier eine Bürde auferlegt, die wir nicht tragen können. Wer wagt es, sich mit Gott zu vergleichen und sagen, ich bin so vollkommen, wie Gott vollkommen ist? Zunächst klingt das ja so, dass man einfach sagt, hier ist eine Gleichung, die geht nicht auf. Oder ich bin überheblich und lästere Gott. Aber im Grunde ist es so, dass wenn man dann auch ein bisschen in den ursprünglichen Text reinschaut, dass es hier darum geht, dass hier Vollkommenheit gemeint ist im Sinne des Wachsens und Reifens, die sich darin zeigt, und das ist dann auch in diesem Abschnitt nachzulesen, wie Gott mit den Menschen umgeht, wie Gott mit uns umgeht. So sollen auch wir miteinander umgehen. Darin wachsen und darin reif sein. Im Umgang, im täglichen Umgang miteinander, im Leben miteinander. In der Art und Weise, wie wir einander unterstützen auf dem Weg des Glaubens. Wie wir einander tragen auf dem Weg des Glaubens. Wie wir barmherzig sind auf dem Weg des Glaubens. Das zu verstehen und das zu praktizieren, das ist dieser Weg und dieser Prozess, in dem wir lernen, richtig zu lieben. Was brauche ich dazu? Ich muss einfach auch mich und mein Leben zunächst mal betrachten. Es ist immer ganz einfach, andere zu sehen, vor allen Dingen die Fehler bei ihnen zu sehen. Ich habe überhaupt kein Problem. Egal, wen ich begegne, schnell auch herauszufinden, welche Fehler er hat, ist kein Problem. Aber wenn dann jemand mich auf etwas aufmerksam macht, was in meinem Leben nicht in Ordnung ist, ich laufe nicht jedes Mal rot an. Aber es ist dann schon, was erlaubst du dir eigentlich? So diese Reaktion kommt dann ganz schnell. Du kennst mich doch gar nicht. Wieso erlaubst du dir sowas? Aber wenn ich das bei anderen tue, dann fühle ich mich ganz wohl. Und das ist das, was mich irritiert. Und deswegen ist es wichtig, auch sein eigenes Leben erstmal zu betrachten und zu sehen, wie weit bin ich in diesem Prozess des Wachsens und Reifens. Im Sinne des geistlichen Wachsens und Reifens und im Sinne auch des Emotionalen. Dessen, was mein Leben im Grunde den Emotionen, sie machen unser Leben aus, sie steuern uns. Es sind die Emotionen, die uns einfach sagen, dass etwas gut oder schlecht ist. Erst danach, wenn wir gelernt haben mit diesen Emotionen, also wenn wir da gereift sind, können wir dann auch weiter schauen und tiefer schauen. Aber zunächst einmal definieren unsere Emotionen etwas, oder das, was wir erleben. Damit ich wachsen und reifen kann, ist es wichtig, dass ich auch täglich aufs Neue mein Leben Gott weihe. Am besten morgens. Ich fand es ganz spannend und es hat mir sehr geholfen und ich nutze das für mich. In dem kleinen Büchlein von Ellen White, Der bessere Weg oder Der Weg zu Christus, wie dieses Buch betitelt wurde früher, in einer der Ausgaben, ich kann jetzt gar nicht, es gibt so viele Ausgaben dieses Büchleins, aber in einer der Ausgaben ist es auf Seite 75, da schlägt sie vor, so ein tägliches Übergabegebet zu beten. Ganz einfach. Jesus, heute gebe ich mein Leben. Wenn ihr so ein Büchlein habt, schaut danach. In manchen Ausgaben ist es Seite 68, manche 75. Schaut einfach, sucht, lest das Buch. Das ist ein gut, ich kann es sehr empfehlen. Und da sagt sie so, dieses tägliche, Herr, mein Leben für diesen Tag gebe ich in deine Hand. Da ist es am besten aufgehoben. Und führe du mich durch diesen Tag. Zeige mir, was ich heute für dich, für meine Mitmenschen tun kann. Damit dein Reich gebaut wird. Das ist wichtig. Und es ist wichtig, dass ich Ausschau halte und im Gespräch mit anderen auch entdecke, was fördert das geistliche und emotionale Wachsen und Reifen und was hindert es. Und dann werde ich das, was fördert, das werde ich, danach werde ich streben und was es hindert, davon nehme ich Abstand. Und ich brauche meine Gemeinde dazu. Menschen, die mit mir auf dem Weg sind mit Jesus. Wenn ihr in der Apostelgeschichte lest, dann wird es uns deutlich gesagt, christlicher Glaube ist ein gemeinschaftlicher Glaube. Wir brauchen einander und das ist das, was wir gelesen haben bei Paulus in diesem Brief an die Epheser. Lasst uns aber wahrhaftig, und es ist dieses uns, er meint die Gemeinde, er meint diejenigen, die mit ihm gemeinsam auf dem Weg mit Jesus sind. Lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe. An anderer Stelle wird gesagt, wir sollen uns anspornen zu lieben. Und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Von dem aus, und er ist das Zentrum, er ist das Haupt, er ist unser Ein und Alles. Von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist. Und ein Glied am anderen hängt. Durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt, nach dem Maß seiner Kraft und macht, dass der Leib wächst und sich selbst auferbaut in der Liebe. Und das war das Geheimnis der Gemeinde in Jerusalem. Wenn wir das lesen in der Apostelgeschichte, so staunen. Ich staune jedes Mal, was für eine Gemeinde. Sie hatte in der Stadt einen guten Ruf und war der Ort, an dem Jesus Menschen hingeführt hat. Gott fügte hinzu täglich. Zum Glauben fangen. Lass uns diese Vision vor Augen haben und uns ausrichten, dass wir wachsen und reifen im Glauben und in der Liebe. Amen. Herr, unser guter Gott, unser Vater im Himmel, ich danke dir für deine Geduld. Ich danke dir, dass du dich offenbart hast, so wie du bist, in Jesus Christus. Du bist die Liebe. Du nimmst uns an. Du trägst uns. Du segnest uns. Du vergibst uns unsere Schuld. Du schaffst Raum zum Wachsen und Reifen. Hilf uns. Öffne uns die Augen und die Herzen dafür, dass wir unser Leben aus dir, der du die Quelle des Lebens bist, leben. Dass wir täglich aufs Neue unser Leben dir weihen, damit du wirken kannst für uns, in uns und auch durch uns. Damit wir Werkzeuge sind in deiner Hand und dein Reich gebaut wird. Denn nichts kann dieser Welt helfen, außer deine Barmherzigkeit und Gnade. Und es gibt keine andere Zukunft für diese Welt als dein Reich. Dank, dass du uns dazu eingeladen hast und dass du uns zu dir ziehst und rufst, dass wir Teil sind deines großen Werkes, dein Reich zu bauen. Bleibe bitte segnend und bewahrend bei uns und begleite uns weiterhin an diesem Tag. Ich hab Dank für deinen Segen, deine Liebe.